Herzlich willkommen zu Folge 2 zum Thema Cécile de Jong, Frauen, die den Ruf vernommen. Ein neuer Roman aus dem Input-Verlag aus der Reihe Perlen der Literatur. Wir sind bei Folge 288 des Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und Maren Schönfeld ist wieder im Studio. Und ich habe eine weitere Frage an dich. Maren, du hast dich ein wenig mit der Rezeptionsgeschichte dieses Buches und der damaligen Zeit beschäftigt und dich eingearbeitet. Was möchtest du uns dazu sagen?
Ja, lieber Ralf, erstmal möchte ich sagen, dass das insgesamt eine so tolle und spannende Arbeit war, mit diesem Text beschäftigt zu sein. Also ich hätte das gerne noch länger ausgedehnt, aber leider war ja ein Abgabetermin gesetzt, den du noch großzügig mir ein bisschen verlängert hast. Ja, also ich weiß nicht, ob es in der Entstehenszeit dieses Romans in Mode war, programmatisch zu schreiben. Für mich ist es eine besondere Herangehensweise, die vielleicht immer besser funktioniert, je länger die Entstehung zurückliegt. Denn wir wissen heute nicht, wie das Lebensumfeld der Menschen, insbesondere der Frauen damals war. Wir haben es nicht erlebt. Ähnlich wie programmatische Musik schafft Cécile de Jong innere Bilder, mit denen sie Inhalte anschaulich werden lässt. Das gelingt ihr durch Emotionen, Dialoge und Monologe, aber auch durch den Blick ihrer Figuren auf die Welt, über geschickt eingeflochtene Beschreibungen, wie zum Beispiel Hildas erste Eindrücke der Salons und Häuser, in denen sie im Haag verkehrt. Du und ich, Ralf, wir dachten ja erst, dass die ganzen ausführlichen Beschreibungen zu Anfang des Buches vielleicht überflüssig wären, vor allem die der Toiletten, wie es damals hieß, wir würden das heute Styling nennen, und dass die kräftig zusammengestrichen werden könnten. Du meintest, es ist egal, welche Schuhe die tragen und welche Hüte. Ich habe das aber später revidiert. Ich war erst deiner Meinung. Aber diese Beschreibungen waren nötig. Man braucht die, um die Anliegen der Autorin zu verstehen. Diese sinnlose Dekadenz einerseits, die extreme Armut andererseits zu verdeutlichen. Nicht zuletzt das Verkommenlassen vieler Talente und das krankmachende Untätigsein der Frauen, die besser gestellt waren, die eben ihre Zeit totschlugen damit, dass sie überlegten, was sie anziehen, und das Anziehen dauerte ewig mit den komplizierten Kleidern, und die sich zu Tode langweilten und das eben kompensierten mit sinnlosen Dingen.
Da haben wir wieder den Transfer in die Jetztzeit. Die Influencerin nanntest du und viele andere mehr. Du hast auftragsgemäß sprachlich ein wenig geglättet. Welche typischen sprachlichen Eigenheiten hast du dem modernen Sprachgebrauch angepasst? Gib uns doch mal ein paar Beispiele.
Ja, bei dieser Frage muss man ja immer erstmal bedenken, dass ich eine Übersetzung bearbeitet habe. Das Original ist ja niederländisch, was ich nicht kann, sodass ich nicht den originalen Text vor mir hatte. Deshalb weiß ich natürlich nicht, was bei der Übersetzung dann schon an Veränderungen vorgenommen wurde von Else Otten. Im deutschen Text fielen mir zwei Dinge sehr schnell auf. Es gab zum einen extrem lange Sätze, manchmal über eine halbe oder dreiviertel Seite. Und es gab eine inflationäre Verwendung des Wortes so. Ich habe noch nie einen Text bearbeitet, in dem dieses Wort dermaßen oft vorkam. Auch andere Füllwörter, manchmal mehrere hintereinander, waren beliebt. Die habe ich stark reduziert und ich habe oftmals aus sehr langen Sätzen dann zwei Sätze gemacht.
Und was ich dir vorher noch nicht verraten habe, weil ich jetzt verrate, ist, ganz häufig stand Kindchen, Köpfchen, Türchen. Oh, ich war genervt ohne Ende. Das kann man einem heutigen Leser nicht mehr zumuten. Maren, welche Person war dir eigentlich unsympathisch und warum?
Ja, unsympathisch. Also ich glaube, als erstes mal Hildas Tante. Ich wurde mit dieser Frau nicht warm. Sie steht eben für die Frauen, die diese schädlichen Traditionen und Vorstellungen ergeben hinnehmen und Glaubenssätze nicht hinterfragen und damit die Verantwortung für ihre Töchter, denen sie eigentlich ein Vorbild sein sollen, eigentlich nicht gut wahrnehmen. Denn diese Hermine von Starren liefert ihre Töchter aus und nimmt sogar in Kauf, dass Eugenie, die ältere Tochter, an der ausbleibenden Heirat zugrunde geht und wirklich psychisch krank wird, ohne jetzt zu viel hier vorwegnehmen zu wollen, der erst langsam aufgeht, dass alles, was sie gemacht hat in ihrem 28- oder 26-jährigen Leben, sinnlos war. Sinnlos. Und das ist schon sehr, sehr bitter, dass dann nicht die Frauen, die älteren Frauen, diejenigen sind, die diese schlechten Traditionen durchbrechen.
Und du hast einen sehr wunden Punkt angesprochen. Unsere Zukunft sind unsere Kinder und unsere Enkel. Und wenn man da vorher Fehler gemacht hat, rächt sich das natürlich an dem, was anschließend passiert. Und das kommt in dem Roman ganz dramatisch rüber. Bei welchen Personen konntest du eigentlich am meisten mitfühlen und bei wem am zweitmeisten?
Am meisten mitgefühlt habe ich mit der Ärztin Cora van Oven. Sie ist das Verbindungsstück zwischen den Bessergestellten und den armen Menschen. Und sie stellt ihre Berufung über ihr persönliches Glück und verzichtet auf den Mann, den sie liebt, auch weil er verheiratet ist, aber vor allem, weil sie ihre Schützlinge nicht im Stich lassen will. Mitgefühl hatte ich auch für diese Arbeiterfrauen, die arm sind und im Roman häufig Spieler oder Trinker als Ehemänner haben, und junge Frauen aus ärmeren Familien, die ungewollt schwanger werden oder zugunsten ihrer Brüder zurückstecken müssen. Denn für diese Leute ist die Ärztin eine Zuflucht. Und es kommt einem vor, nach den ganzen eingangs geschilderten aufwendigen Toiletten und diesem dekadenten Leben, kommt es einem vor wie eine Parallelwelt. Diese Leute finden in der Ärztin eine Zuflucht und existenzielle Hilfe, denn sie hilft sowohl medizinisch als auch praktisch. Manchmal holt sie auch ein Geldstück aus der Tasche, wenn die Not gar zu arg ist. Cora bringt es eben nicht übers Herz, diese Leute allein zu lassen. Und das betrifft auch ihre große Liebe, Marten van Herforen, mit dem fühle ich auch mit. Denn er ist der einzige Mann in dem Buch, in dem die Männer generell nicht ganz so gut wegkommen, aber auch nicht ganz unsympathisch sind, der auch für Frauenrechte ist und dafür eintritt in Diskussionen. Und dann wird er aber selbst davon getroffen durch die Entscheidungen, die Cora getroffen hat. Und das tut mir dann auch ein bisschen leid, kann man sagen. Auch mit den Männern habe ich ein bisschen Mitgefühl entwickelt, die sich so wehren gegen diese neue Frau und die so viel Angst haben, dass ihre Arbeitsplätze verschwinden oder denen ihre Frauen peinlich sind, die dann über was anderes reden als die Häkeldecken. Ja, Ralf, gewundert habe ich mich ein bisschen darüber, dass Hilda gar nicht so mein größtes Mitgefühl hatte. Da habe ich drüber nachgedacht, woran das liegen kann. Und eine Erklärung könnte sein, dass sie als sehr junge Frau noch ohne viel Lebenserfahrung auftritt und ja gerade erst die Entwicklung ihres Charakters eins der Hauptthemen des Romans ist. Die andere Erklärung wären Hildas vergleichsweise kühlen Reflexionen. Cécile de Jong hat sie sehr, sehr analytisch, sachlich, verstandesorientiert angelegt. Du fragtest aber nach der Figur, die am zweitmeisten mein Mitgefühl weckte. Und das ist tatsächlich Hildas Cousine Eugenie van Starren, die sich abmüht, der ihr zugedachten Rolle gerecht zu werden und deren Leben schon in der Kindheit von den Eltern vorbestimmt war, sich dann aber völlig anders entwickelt. Sie ist für mich eine der tragischsten Figuren in der ganzen Geschichte, weil ihr Schicksal hoffnungslos zu sein scheint. Jedenfalls lässt Cécile de Jong es völlig offen.
Wir wollen nicht den Schluss verraten, aber es geht natürlich positiv aus. Und die Hauptfigur Hilda von Sylenburg ist schon eine, finde ich, sehr spannende Persönlichkeit. Ja, was hat dir das Buch 130 Jahre nach der Erstveröffentlichung eigentlich persönlich gesagt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erschreckend war, wie viel noch aktuell ist zum Thema Situation und Rechte der Frauen. Und deshalb ist mir wichtig zu sagen, wir müssen, was Frauenrechte und Frauenleben angeht, haben wir in einigen Bereichen viel geschafft und in anderen aber wenig bis gar nichts. Es gibt neue Namen für die Dinge, aber die Dinge sind dieselben. Vor 130 Jahren sagte man, die Frau solle Glück und Erfüllung in der Familie finden. Heute sagt man, die Frau ist immer noch für die Care-Arbeit zuständig. Vor 130 Jahren waren Frauen von Männern finanziell abhängig, weil sie nicht arbeiten durften. Aber heute sind Frauen meistenteils in Teilzeit beschäftigt oder wenn sie in Vollzeit arbeiten, verdienen weniger als Männer in derselben Position. Alleinerziehende Frauen sind fast immer auf staatliche Unterstützung oder Unterhaltszahlungen des Ex-Mannes angewiesen und deshalb auch heute finanziell schlechter gestellt und von Männern abhängig. Ganz zu schweigen vom Frauenanteil in Führungspositionen, wie man beispielsweise auch an unserer ganz neuen Bundesregierung sehen kann.
Ja, faszinierend immer der Transfer in die Jetztzeit. Vielen Dank, Maren. Wenn wir das Thema in die heutige Zeit übertragen würden, was wäre eigentlich die Moral?
Tja, die Moral von der Geschichte. Die Moral ist, dass wir immer noch kämpfen müssen und einstehen müssen für Frauenrechte. Dass wir Frauen untereinander solidarisch sein müssen, Netzwerke bilden und einander fördern und unterstützen müssen. Und wir müssen uns unbedingt mit der Geschichte der Emanzipation beschäftigen und das Wissen an die Frauen der jüngeren Generationen weitergeben, damit jede Generation selbstbewusster heranwächst und in die Welt geht als die vorherige.
Ja, ein wunderbarer Schlusssatz. Maren, ich kann nichts anderes sagen, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für diese wunderbaren Arbeiten, für das Interview, für Vor- und Nachwort. Und wir wünschen diesem Roman, Frauen, die den Ruf vernommen, von Cécile de Jong, mit 384 Seiten, in der Reihe Perlen der Literatur natürlich alles, alles Gute. Empfehlen Sie das Buch gerne weiter. Es ist zwar auf Holländisch geschrieben und spielt in Den Haag, was damals noch Dem Haag hieß, aber es hat letztlich doch eine psychologische Komponente, eine Spannungskomponente und der Transfer in die Jetztzeit, den haben wir jetzt hergestellt. Ich wünsche Ihnen als Leserinnen und Leser, wenn Sie es dann in der Hand halten, viel Freude damit. Empfehlen Sie das Buch vielleicht an die weiter, die Sie glauben, das interessieren könnte. Verschenken Sie das Buch. Und 25 € ist nicht ganz wenig Geld, aber für fast 400 Seiten, glaube ich, sehr angemessen. Leinenband, Hardcover, Fadenheftung und so weiter. Maren, ganz herzlichen Dank und wir werden sicherlich unseren Dialog weiter fortsetzen zu anderen Themen. Wir haben schon wieder was in Arbeit, glaube ich, für den Herbst. Und ja, für Sie als Leserinnen und Leser kommen Sie gut durch die Woche. Da werde ich dann in den nächsten Wochen Ihnen über die anderen Neuerscheinungen was erzählen. Die nächste Podcast-Folge ist die Folge 289 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 227. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.